Jetzt habe ich die schöne Aufgabe, Sie willkommen zu heißen zu diesem Sonntag, den 7. August, der erste Sonntag im August hier 2022. Wir freuen uns sehr, dass wir uns treffen können, live und offline, ohne Glasscheibe. Freut man sich immer wieder. Und ich habe die schöne Aufgabe, besonders die Gäste vom Bibelkurs zu begrüßen. Einige sind, warte mal, wie viel sind es bei euch, Edith? Wie viele Kilometer? Ja, sind fast 300 Kilometer angereist und haben Quartier bei Freunden gefunden. Und andere 100 Kilometer und fahren jeden Tag hin und her. Andere haben in der Umgebung ein Quartier gefunden und fahren hin und her, um an einem besonderen Programm teilzunehmen. Es gibt die kommende Woche über die Paulusbriefe. An der Stelle heiße ich die Familie aus Zürich ganz herzlich willkommen. Familie Dr. Haniel Strebel mit Ann-Kathrin Strebel, seiner Frau, und ja, Carsten und Vitus und Peer. Und die großen Söhne sind wegen Schule und Bundeswehr, nein, wie sagt man, Schweizer Armee, können sie nicht dabei sein, die sind schon groß. Wir freuen uns sehr, dass Dr. Strebel zwischen allen Aufgaben als, es ist eine Mischung von Betriebswirtschaft und Coach und Beratung und vor allem Bibellehre. Es ist so, ich habe gestern mitgekriegt, dass sogar Menschen, hier wären es Menschen aus dem Kultusministerium, nach ihm fragen und ihn um Rat bitten. Das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Dass sie einen Bibellehrer entdeckt haben und merken, er kann beraten, auch auf den verschiedensten Ebenen, im Bildungsbereich, im geschäftlichen Bereich. Und die Bibel betrifft ja das ganze Leben. Mir geht im Blick auf den Bibelkurs immer der Vers durch den Kopf aus Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Es ist so gesund, sich mit der Bibel zu beschäftigen, deshalb gratulieren wir allen, die jetzt eine Zeit aussparen können und teilnehmen können an dieser Bibelkurswoche. Wir haben auch die Detailprogramme da, die kann man sich nachher mitnehmen. Jeden Vormittag geht es um die Briefe des Neuen Testamentes, an zwei Nachmittagen um Bücher, die Leben verändern. Da können wir am Schluss noch dazu was hören, und um die Kunst, mit dem Gehörten umzugehen, und an zwei Nachmittagen ums Markus-Evangelium mit Schwester Ursel Neuhaus. Die Abende sind auch besonders, da hören wir auch am Schluss noch etwas dazu. Herzlich willkommen zu diesem Sonntagmittag und zum Bibelkurs. Wir singen jetzt dieses schlichte Grußlied: Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier, die Nummer 4. Und dann gehört die Zeit dem ersten Brief in diesem Bibelkurs, dem Philemonbrief.
Ich heiße Sie auch ganz herzlich willkommen. Ich darf Sie in dieser Woche und schon heute Nachmittag in die Paulusbriefe einführen. Und bei Paulus ging es nicht um sich selbst, sondern Paulus führt uns zu Christus. Und das ist auch unser Wunsch heute Nachmittag und in dieser ganzen Woche. Und ich eröffne diese Predigt mit einem Wort von Paulus aus 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13, das ich gleichermaßen auch als Motto gerne über diese Woche stellen möchte. Da sagt Paulus zusammen mit seinen Mitarbeitern: Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Zwei Dinge bringt hier Paulus zum Ausdruck. Das eine ist die Zuversicht, dass Gott spricht und wirkt. Und das zweite ist die Folge daraus, die Ansprache an uns, dass wir nämlich willige Hörer sind. Und dass wir das sein kommen können, wollen wir uns ihm auch anbefehlen im Gebet, bevor wir den Bibeltext lesen. Vater, sende uns deine Wahrheit, dass sie uns leitet zu deiner Wohnung. Und ich dir danke. Rede du, wir wollen hören. Bitte gib uns auch den Willen dazu zu hören. Auch das brauchen wir. Und genau das, was jeder hier von uns benötigt, zu deiner Ehre. Amen. Wenn ich Menschen begleite, indem ich sie ihnen mit Rat und manchmal auch Tat zur Seite stehe, Menschen aus der Wirtschaft, dann geht es mir oft so wie letzte Woche, als ich wieder einmal eine solche Beratung abgeschlossen hatte und zu meiner Frau sagte, eigentlich fehlt dieser Person vor allem eines, echte geistliche Gemeinschaft. Und ich glaube, das fehlt uns allen nach Corona noch viel intensiver. Echte geistliche Gemeinschaft. Und das ist gleichzeitig auch die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, anhand des Philemon-Briefes. Was ist echte geistliche Gemeinschaft? Ich lese uns den Philipperbrief vor. In diesem Bewusstsein, dass diese Ansprache Gottes an uns, uns auffordert zum Gehorsam und uns zum Segen dienen kann und wenn wir nicht hören, zum Schaden. Wort Gottes, Paulus an Philemon. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu. Und Timotheus, der Bruder an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter. Und an die geliebte Appia und Archippus, unseren Mitstreiter. Und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde, durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen, in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Bevor wir uns der heutigen Frage zuwenden, was bedeutet echte geistliche Gemeinschaft, möchte ich Ihnen mit Ihnen kurz diesen Brief etwas einbetten und Sie einführen, nicht in die gesamte damalige Welt, aber in einige wichtige Dinge. Paulus war, wie wir annehmen können, um das Jahr 60, wie er auch mehrmals schreibt hier, ein Gefangener, zumindest in Halbgefangenschaft. Das hieß, dass er eigentlich 7x24 Stunden an einen römischen Soldaten gekettet war, aber eine begrenzte Freiheit genoss, insofern als er selber während dieser Zeit lehren durfte und auch Besuch empfangen. Wir wissen, dass er diese Zeit aus eigenen Finanzen bestreiten musste und dass es für ihn eine schwierige Zeit war. Er hatte sich lange gewünscht, endlich nach Rom zu kommen, das lesen wir in Römer 1, aber er hätte sich nie gedacht, dass er mal auf diese Art und Weise nach Rom kommt. Allerdings ist es ihm dann vom Heiligen Geist angekündigt worden, dass er das großes Leid auf ihn zukommt. Und so ist er nun, wahrscheinlich können wir davon ausgehen, eben in Rom in dieser Gefangenschaft, in dieser ersten Gefangenschaft, um das Jahr 60 und schreibt als alter Paulus, er war wahrscheinlich um die 50 Jahre alt, das war damals sehr schon bedeutend vom Alter her, dass es jemand so lange überlebt hat. Und wenn ihr 2. Korinther 11 kennt, wisst ihr auch, was er alles durchgemacht hatte, von Hungersnot, Entbehrungen, Schlägen, Folterungen und ganz schwierigen Umständen. Mit einem Körper, der sicher Spuren aufwies eines sehr, sehr anstrengenden Lebens. Dieser alte Paulus schreibt also aus dieser Halbgefangenschaft an einen römischen Gutsbesitzer, Philemon, aus der Gegend von Kolossä. Woher wissen wir, dass er aus Kolossä war? Das macht eine Querverbindung aus dem Kolosserbrief deutlich. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt auf Kolosser 4, Vers 7. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Kolossä: Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn. Und dann schreibt Paulus, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet. Also dieser Tychikus war ein Bote und aus Epheser 6, 21 wissen wir, dass er auch den Epheserbrief mitgenommen hat, wahrscheinlich bei dieser Reise. Und dass er dann geht, um auch in Kolossä die Gemeinde zu besuchen. Und dann steht es in Vers 9, zusammen mit Onesimus, da haben wir dieses Wort wieder, diesen Mann Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Paulus schreibt wahrscheinlich an einen römischen Gutsbesitzer Philemon aus der Gegend von Kolossä, rund einige hundert Kilometer entfernt von Rom. Und wir müssen wissen, dass ein römischer Gutsbesitzer, wir wissen nicht, wie groß sein Gut gewesen war, über auch respektable Räumlichkeiten verfügte. Ich kann Ihnen jetzt nicht detaillierte römische Geschichte geben, aber es wäre interessant nachzulesen. Und in diesen Gütern befand sich im Hauptgebäude in der Regel auch eine Aula. Heute kennen wir es noch von den Schulen, das ist so ein zentraler, größerer Raum. Und ich nehme mal an, dass eben in dieser Aula sich die Gemeinde getroffen hat, wo in Vers 2 steht, von der Gemeinde in deinem Haus. Also da müssen wir uns keine Wohnung in einem Wohnblock im 17. Stock vorstellen wie heute, sondern das war wahrscheinlich der Hauptraum eines römischen Gutshofes in der Gegend von Kolossä. Paulus schreibt diesen Brief an Philemon, seinen persönlichsten Brief überhaupt, und wir erfahren aus diesem Brief, dass es um Onesimus ging, einen Sklaven von Philemon. Und dieser Onesimus wird dann im Kolosserbrief als geliebter Bruder angesprochen, der einer der Euren ist, der offenbar auch zur Gemeinde in Kolossä gehörte. Und Paulus schreibt, dass er ihn zu Philemon zurückschickt. Und daraus können wir schließen, dass er wahrscheinlich, so ist es seit dem Kirchenvater Chrysostomos überliefert, dass er wahrscheinlich ein entlaufener Sklave war, der nach Rom gelangte und dort irgendwann nicht durch Zufall, sondern durch Gottes Vorsatz und seine erwählende Gnade eben in die Gegenwart von Paulus gesandt oder geschickt wurde und irgendwann bei ihm zu seinen Füßen saß und von seiner Lehre hörte über Christus und den wahren Erlöser und Kyrios im Sinne des wahren Herrn und Herrschers. So können wir uns diesen Briefhintergrund vorstellen. Ich weiß, dass moderne Ausleger noch eine Reihe weiterer interessanter Geschichten rund um Onesimus zurechtgezimmert haben. Ich halte mich an den biblischen Text. Im biblischen Text ist gar nicht so viel bekannt. Wir wissen, ich habe das mal für mich notiert, dass Paulus Gefangener ist, dass er sich für Onesimus einsetzt, dass Onesimus durch diesen Dienst von Paulus Christ geworden ist, dass er jetzt Paulus wichtig und nützlich ist in geistlicher Hinsicht, dass er von Paulus zurückgeschickt wird, dass Paulus ihn gerne behalten hätte, dass Onesimus von Philemon getrennt war und dass er nun nicht länger als Sklave, sondern als besserer Sklave zu ihm zurückgeschickt wird. Und Paulus hofft, dass er für Philemon teuer im Fleisch, das heißt in der leiblichen Gegenwart und auch im Herrn, durch sein neues Leben in Christus sei. Offenbar stand Onesimus in der Schuld von Philemon nach Vers 18, aber worin genau diese Schuld bestand und was der ganze Hintergrund ist, das wird uns gar nicht genauer gesagt. Paulus fragt dann um einen Gefallen für Onesimus und er ist zuversichtlich, wie wir gelesen haben, mit dieser typisch paulinischen Zuversicht, in dieser demütigen Freude, nämlich im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Fast etwas politisch inkorrekt, Gottes Wort, Paulus in Vers 21, sehr wohltuend. Vielleicht noch ganz ein kurzes Wort zur Sklaverei. Ist ja heute ein sehr prominentes Thema gesellschaftlich, vor allem im Westen. Und ich rede jetzt nicht von unserer eigenen Sklaverei des Menschenhandels von Frauen oder von unserer Sklaverei gegenüber den sozialen Medien und unseren Geräten, sondern ich rede wirklich von der damals verbreiteten Sklaverei, die in großer Hinsicht die soziale und ökonomische Welt von damals mitbestimmte. Also die Sklaven waren ein wichtiger, integraler Bestandteil der damaligen Gesellschaft, wahrscheinlich in Millionenstärke. Und wenn man damals gefragt hätte, ja, könnte man die Sklaven nicht befreien, hätte man damals einfach verständnislos gefragt, was will denn diese Person? Weil Sklaven, das war eine ganz große Bandbreite von Menschen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Herren standen, aber einen ganz unterschiedlichen Status auch hatten. Es gab da die Minensklaven, die nur sehr kurz lebten, weil sie von diesen Giften, diesen Bleigiften früh starben, bis hin zu den hochgeschätzten Haussklaven, die sozusagen heute die Stellung eines COO hätten, also das heißt die ganze Verwaltung, so wie es auch Josef damals am Hause Potiphas hatten, also eine ganz respektierte Stellung und für die auch sehr, sehr hohe Preise übrigens bezahlt wurden, um nicht zu sagen im heutigen Deutsch Transfersummen. Also es gab eine große Bandbreite, wir wissen nicht genau, wie Onesimus da stand in diesem Gut von Philemon. Vielleicht war er auch ein solcher Haussklave gewesen, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, um Ihnen einfach noch einen Hintergrund zu geben zur damaligen Zeit. Und jetzt zur Frage zurückzukommen, was bedeutet geistliche Gemeinschaft? Was bedeutet das? Ich habe zwei Punkte für Sie vorbereitet. Das erste ist, geistliche Gemeinschaft durch geistliche Elternschaft. Geistliche Gemeinschaft durch geistliche Elternschaft. Und der zweite Punkt ist geistliche Gemeinschaft durch geistliche Bruderschaft. Geistliche Gemeinschaft durch geistliche Bruderschaft. Nun, wenn ich nochmals auf unsere heutige gesellschaftliche Situation zu sprechen komme, dann müssen Sie nur eine Zeitung aufschlagen oder auch soziologische Studien lesen, die jeweils von besorgten Menschen verfasst werden, die mit dem christlichen Glauben gar nichts am Hut haben, aber sagen, dass die Einsamkeit dem Westen und seinen Einwohnern zusetzt. Es gibt viele einsame, vereinzelte Menschen. Und in dieser Gemeinschaft, wenn man dann weitergehen würde, zu den Psychologen einen Besuch abstatten und sie fragen würde, wie wirkt sich diese Gemeinschaft, nicht diese Gemeinschaft, sondern diese Einsamkeit aus, so würden wahrscheinlich manche von zwei Phänomenen sprechen. Auf der einen Seite sehen wir, was die klassische Psychotherapie als Hysterie oder Narzissmus bezeichnet, nämlich dieses ständige Streben danach, schaut, wie toll ich bin. Das ist eine Kompensationshandlung. Schaut, wie toll ich bin. Das ist so das eine Extrem in der Therapie. Und das andere Extrem ist eher die Depression, nämlich schaut mich eben nicht mehr an, aber schenkt mir trotzdem Aufmerksamkeit. Und beide diese Phänomene, dieses extreme Geltungsbedürfnis, schaut, wie toll ich bin oder schaut mich nicht mehr an und gebt mir trotzdem sehr viel Aufmerksamkeit, ist extrem selbstbezogen. Daran krankt unsere Gesellschaft. Und darum ist der Brief an Philemon eine so große Ermutigung, weil er uns zeigt, dass durch Christus Gemeinschaft möglich wird. Erstens Gemeinschaft durch Elternschaft. Diese Elternschaft finden wir dargestellt am Verhältnis, die Paulus beschreibt in seiner Beziehung zu Onesimus. Vier Aspekte dieser geistlichen Elternschaft. Erster Aspekt: geistliche Elternschaft erleidet Schwangerschaft und Geburt. Geistliche Elternschaft erleidet Schwangerschaft und Geburt. In Vers 10 lesen wir, dass er sein Kind Onesimus in seinen Fesseln gezeugt hat. Es ist ganz gut, uns auf seine kleine Details zu achten. Paulus schreibt zum Beispiel auch in Galater 4 von ganz der Gemeinde oder sogar verschiedenen Gemeinden in Galatien, dass er in Sorge ist, dass er nochmals Geburtswehen für sie erleiden muss. Galater 4, Vers 13 ist es, glaube ich. Paulus vergleicht also die Beziehung zu diesem entlaufenen Sklaven, mit dem er in Kontakt tritt durch die Verkündigung des Evangeliums, mit der Beziehung eines Vaters, der zeugt, aber auch dann einer Mutter, die über 9 Monate ein Kind mitträgt und dann unter Schmerzen zur Welt bringt. Das ist eigentlich das Bild, was er hier braucht. Und ich möchte hier nicht ausführlich davon sprechen, weil es nicht das Hauptthema ist. Es ist einfach für Paulus klar, dass es eine sehr intensive, ringende Zeit ist, in der Gegenwart von Onesimus gewesen sein musste. Und das ist seither so geblieben. Gott hat es gefallen, sein Evangelium durch Menschen, durch Elternschaft, geistliche Elternschaft zu anderen Menschen zu bringen. Und dass wir wegen ihnen auch Geburtswehen erleiden. Das heißt, dass wir uns darauf einstellen dürfen, wenn wir durch Gottes Gnade wiedergeboren sind, dass wir anderen Menschen zu Geburtshelfern werden dürfen. Das ist das erste Kennzeichen von geistlicher Elternschaft. Meistens ist es eine Zeit des intensiven Ringens und der großen Nähe. Zweiter Aspekt, geistliche Elternschaft rüstet zu. Sie wissen selbst, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist es ziemlich hilflos. Auch das ist kein Zufall. von Gott so geschaffen worden. Und dann braucht es ja die Versorgung von Vater und Mutter. 1. Thessalonicher 2, Vers 8 und Vers 11 zeigt Paulus, dass er wie eine Mutter und wie eine stillende Mutter und wie ein sorgender Vater mit der Gemeinde umgegangen ist. Und genau das ist hier auch gemeint, wenn in Vers 11 steht, dass einst Onesimus unnütz war, sowohl seinem Herrn Philemon als auch Paulus, aber jetzt durch die Wiedergeburt nützlich ist. Da gehörte aber mehr dazu, als ihm das Evangelium zu verkündigen, sondern es war wahrscheinlich eine Zeit, wo er bei Paulus geblieben ist. Wir wissen nicht, ob das einige Tage, einige Wochen waren oder sogar einige Monate, wo er von Paulus gelernt hat und die Basis nicht nur Informationen bekam, sondern eine Art Jüngerschaft erlebte an der Seite von Paulus und ausgerüstet wurde dafür, dass er nachher zurückgehen konnte und ein Leben führen, ein erneuertes Leben als von Gott wiedergeborener Mensch. Also geistliche Elternschaft rüstet auf für ein Leben. Das ist ja die sogenannte Enkulturation im Sinne von tauglich machen für das nicht mehr das erste Leben, was uns Gott geschenkt hat, sondern für das neue Leben. Drittens, geistliche Elternschaft, und da habe ich mir lange überlegt, ob ich es so formulieren soll, gleicht in entscheidenden Momenten aus. Geistliche Elternschaft gleicht in entscheidenden Momenten aus. Was will ich damit sagen? Wir sehen, dass offenbar Onesimus gegenüber seinem Herrn in Schulden gestanden ist. In welcher Form diese Schuld bestand, können wir nicht sagen. Auf jeden Fall war es so, dass er durch seine Hinwendung zu Christus jetzt willens war, nicht mehr als entlaufener Sklave einfach ein Leben auf gut Glück in der Hauptstadt, in der römischen Hauptstadt zu fristen, wie es viele Hunderttausende andere taten, sondern er war willig zurückzugehen zu seinem ehemaligen Herrn. Und wenn er natürlich dahin kam als rechtloser Sklave her und jetzt als wiedergeborener Sklave, stand er in der Schuld und er hatte ja wahrscheinlich keine Finanzen, um für diese Schuld aufzukommen. Und darum war es für Paulus klar, dass er dafür ausgleichen wollte im Sinne von einer initialen Entschuldung oder einer sogenannten Anfangsinvestition. Wir haben ja manchmal heute das Gefühl, dass geistliche Eltern oder auch Elternschaft darin bestehen würde, dass Kinder die ganze Zeit dass Eltern die ganze Zeit für die Kinder ausgleichen, wenn sie zum Beispiel faul sind. Das hat nichts damit zu tun. Sondern hier ging es um eine initiale Situation, um Dinge wieder so ins Lot zu bringen, dass diese Person nachher eben in der Gemeinde von Kolossä als zurückgesandter Sklave auch in der Lage war, sein Leben zu führen. Und darum zurück zu diesem dritten Aspekt. Dieses Ausgleichen ist auch ein vorausblickendes Versorgen mit den nötigen Ressourcen, die er brauchte, um als Christ zu leben. Geistliche Elternschaft vergisst auch diesen Aspekt nicht. Und das vierte, ein vierter Aspekt zu geistlicher Elternschaft. Geistliche Elternschaft platziert zukunftsorientiert. Geistliche Elternschaft platziert zukunftsorientiert. Es ging Paulus so wie manchen Eltern oder auch geistlichen Eltern. In Vers 13 sagt er, ich wollte ihn bei mir behalten. Etwas sehr Zentrales zum ganzen biblischen Konzept von Familie ist, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und seine Frau anhängt und sie wieder eine neue geistliche Zelle bilden, eine neue Einheit bilden. Und wo dieses Loslassen nicht geschieht, wo zum Beispiel eine Mutter über ihre Kinder herrscht, durch ihre Gefühle, dass sie nicht loslässt, entsteht Schaden. Aber Paulus ist genau auf der geistlichen Seite in der gleichen Hinsicht besorgt darum, dass er sagt, nicht mein Interesse, nicht meine Gefühle, nicht mein Wohlbefinden stehen im Vordergrund. Ich wollte dich zwar schon behalten, weil du hättest mir sogar sehr gut dienen können. Offenbar war er auch begabt, um das Evangelium weiterzugeben. Paulus hätte ihn gut behalten können, aber Paulus platziert ihn zukunftsorientiert. Geistliche Elternschaft ist immer dafür da, dass Menschen in Gottes Reich zu seiner Ehre weiter sich entwickeln können und dienen können. Darum, geistliche Elternschaft platziert zukunftsorientiert. Also wir sehen, geistliche Elternschaft im Sinne von Paulus und Onesimus bestand darin, in einer intensiven Zeit von Schwangerschaft und Geburt geistlich gesehen, In einer Zurüstungsphase, wo er alles mitkriegte, um nachher auf eigenen Füßen auch geistig stehen zu können, einer anfänglichen Entschuldung, um das auch wirtschaftlich möglich zu machen, und einer zukunftsorientierten Platzierung. Was ist geistliche Gemeinschaft? Es ist geistliche Elternschaft. Geistliche Elternschaft. Und Sie merken, das Investment von Paulus, der ja selber ein alter Mann war in Gefangenschaft, ist bedeutend. Seine Energie, seine Zeit, sein Geld, seine Gedanken und vor allem seine Gebete begleiteten diesen Mann. Und wohl dem Land, der Kirche, die solche geistlichen Eltern heute hat. Zweitens, geistliche Elternschaft durch geistliche Bruderschaft. Das ist der zweite Beziehungsaspekt, wo uns dieser Brief eine enorme Hilfestellung ist. Paulus' Umgang mit Philemon. Von Philemon schreibt er ja in Vers 19 im zweiten Teil: Ich will ja nicht davon reden, dass auch du dich selbst mir schuldig bist. Damit will er sagen, dass Paulus durch Gottes Gnade auch für ihn als geistlicher Geburtshelfer damals gebraucht wurde, wahrscheinlich. Vielleicht war es auch indirekt, weil Paulus die Gemeinde in Kolossä nicht selbst gegründet hat. Auf jeden Fall stand auch Philemon geistlich in der Schuld von Paulus, sozusagen. Aber dieser Philemon stand an einem ganz anderen Zeitpunkt, an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben als Onesimus. Onesimus, der von Gott umgekehrt worden ist, buchstäblich in seinem Innern, das ist Bekehrung, dann mit einem neuen Ziel zurückgeschickt. Philemon, der schon an einem ganz anderen Punkt steht, eine Gemeinde hat in seinem Haus offenbar und sehr aktiv ist. Wenn wir die Verse 4 bis 7 lesen, dann sehen wir, das wäre eine Predigt für sich, von diesem großen Trost für Paulus, dass er sieht, wie sich dieser Philemon geistlich entwickelt hat. Und damit kommen wir zu vier Aspekten von geistlicher Bruderschaft. Geistliche Bruderschaft, erstens, erster Aspekt, anerkennt und bestätigt geistliches Wachstum. Anerkennt und bestätigt geistliches Wachstum. Wenn wir die Verse 4 bis 7 lesen, dann finden wir Paulus nicht, dass er sagt: Ach, Philemon, du hast so klug gewirtschaftet. Ach, Philemon, du hast so viele Menschen beherbergt. Ja, er schreibt davon, dass er selber wieder eine Herberge brauchen würde, wenn er zu ihnen kommt, weil er davon ausging, dass durch die Gebete dieser Gemeinde er ihnen wieder geschenkt würde, dass er wieder in Freiheit kam. So war es dann auch, wahrscheinlich so einige Monate später. Paulus ging es aber vielmehr darum, eben das geistliche Wachstum bei Philemon anzuerkennen und zu bestätigen. Und da denken wir, aber Paulus, bist du nicht ein wenig überschwänglich? Ist das nicht ein wenig viel? Also wir Deutschen, also Schweizer besser gesagt, wir loben nicht so viel. Ich bin immer wieder in Unternehmen und frage auch, ein gezieltes Kompliment zu machen, kostet sehr viel Anstrengung. Nicht einfach zu sagen, ja, ist alles gut gewesen, sondern als ich dich dort gesehen habe und gesehen habe, wie du dort reagiert hast, hat es mich gefreut. Und ich wünsche mir, dass du weiterhin das ist etwas viel Anspruchsvolles. Ein gezieltes Kompliment zu machen, ist etwas sehr Anspruchsvolles. Und Paulus kann sich fast nicht einkriegen, hier in Vers 4 bis 7, diesen Philemon zu loben. Wofür nämlich? Dass nämlich diese Gemeinschaft, Vers 6, da haben wir dieses Wort, im Hinblick auf den Glauben für Christus wirksam werde, noch vermehrt wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Paulus ist sehr bestrebt, das Gute, geistlich Gute in seinem Bruder Philemon zu bestätigen, anzuerkennen und detailliert zu beschreiben. Ganz wichtig für geistliche Bruderschaft. Und schön auch an den Anfang zu stellen, also anerkennen und bestätigen von geistlichem Fortschritt und Wachstum. Zweitens, geistliche Bruderschaft lässt den nötigen Freiraum in Christus. Geistliche Bruderschaft lässt den nötigen Freiraum in Christus. Vers 8, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir eine Anweisung zu erteilen bezüglich dieser Wiederannahme des entlaufenen Sklaven, schreibt er, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen, auch Vers 14, ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun. Und eben Vers 21, ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Merkt ihr dieses Spannungsfeld? Auf der einen Seite kriegt sich Paulus wiederum kaum ein, seine Bitte zu platzieren, und er macht das sehr konkret. Und gleichzeitig sagt er, ich habe kein Recht, etwas von dir zu fordern, obwohl ich es eigentlich gehabt hätte, von der Autorität her. Dieses Spannungsfeld, den nötigen Freiraum in Christus zu lassen, ist das Spannungsfeld von geistlicher Bruderschaft. Geistliche Bruderschaft bedeutet nicht, jemandem alles zu diktieren, sondern eben genau zu wissen, wir dienen beide Christus, er hat uns erlöst, wir dienen zu seiner Ehre. Und wenn euch aufgefallen ist, ist bei Paulus auch ein Vielleicht drin in diesem Brief, und dieses Vielleicht ist nicht unerheblich. Er schreibt nämlich, Vers 15, vielleicht ist Onesimus darum auf kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzest. Paulus anerkennt, dass Gott einen souveränen Plan hat, und er weiß, dass es auch ganz anders kommen kann mit Philemon und mit Onesimus. Er ist nicht der, der an den Schaltern der Macht sitzt und sagt, du machst das, du gehst dorthin, du machst das, sondern er lässt ihnen den Freiraum in Christus, aber nicht im Sinne einer falschen Bescheidenheit. Nein, nein, er platziert sein Anliegen sehr klar und eindeutig und mehrmals bei Philemon. Und gleichzeitig weiß er, er dient Christus, und er ist souverän über seinem Leben und über den Leben von Philemon. Und darum eben dieser zweite Punkt, geistliche Bruderschaft lässt den nötigen Freiraum in Christus. Drittens, geistliche Bruderschaft sieht den Bruder eingebettet in die Gemeinschaft der Kirche. Geistliche Bruderschaft ist nie etwas Losgelöstes im Sinne von einem reinen, säkular gesprochen, Mentoring zwischen zwei Personen, um sich besser zu optimieren. Geistliche Gemeinschaft ist immer im Ziel, dem anderen Gott und dem anderen zu dienen und damit selber die größte Freude zu finden. Und nie darauf gerichtet, eben wie ich das am Anfang gesagt habe, entweder hervorzubringen, er sagt die ganze Zeit, wie toll ich bin, oder er bedeckt meine Scham, weil ich nicht. Nein, es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass geistliche Bruderschaft im Rahmen dieser Gemeinschaft der Kirche zum Einsatz kommt. Wir sind immer in einem Kollektiv eingebettet. Es ist ganz wichtig zu sagen, uns Westlern im 21. Jahrhundert, es geht nicht um Selbstoptimierung, sondern es geht darum, um in Christus eingebettet in die Gemeinschaft zur Reife zu kommen und Gott und den anderen, dem Nächsten zu dienen und darin eben auch unsere größte Freude zu finden. Davon werden wir noch oft reden diese Woche, diese Freude inmitten dieses Prozesses des Reifens. Also geistliche Bruderschaft sieht den Bruder eingebettet in die Gemeinschaft der Kirche, und viertens, geistliche Bruderschaft mutet dem anderen noch mehr zu. Haben Sie gemerkt, wie Paulus schreibt? Er beginnt ja mit diesem großen Lob und diesem ganz gezielten Kompliment im Sinne eines, auch den geistlichen Fortschritt festzustellen, und er ist so zuversichtlich, dass da noch mehr drin liegt. Mehr dringlich im Sinne von, dass der mächtige Gott, der sie beide führt, sie weiterhin zu seiner Ehre gebrauchen wird. Ja, dass er noch mehr tun wird, Vers 21 erneut zitiert, als das, was ich dir jetzt sage oder mein Anliegen und meine Bitte ist. Also zweiter Punkt, geistliche Bruderschaft anerkennt und bestätigt geistliches Wachstum, lässt den nötigen Freiraum in Christus, sieht den Bruder eingebettet in die Gemeinschaft der Kirche und mutet ihm noch mehr zu. Ein sehr interessanter Beziehungsbrief, und ich bin ganz überzeugt, dass dieser Brief uns auch gerade zur heutigen Zeit 2022 so viel zu sagen hat. Vier Anwendungen aus diesem Text. Wir wollen versuchen, Gottes Wort ganz ernst zu nehmen und jetzt auf unser Leben anzuwenden. Erste Anwendung, keine Elternschaft und Bruderschaft ohne Wiedergeburt. Keine Elternschaft und Bruderschaft ohne Wiedergeburt. Wenn Paulus zu Philemon spricht, dann erkennt er ja als erstes in Vers 5, den Glauben, den du an den Herrn Jesus Christus hast. Und wenn wir hier das Wort Herr lesen, dann ist es nicht Herr Müller oder Herr Meier, sondern Kyrios Jesus Christus, das ist im Griechischen das Wort Kyrios heißt, er ist der Herrscher über dein und über mein Leben. Er hat den Totalanspruch. Und das bedeutet es auch, von Christus erneuert und erlöst zu werden, heißt, er hat einen Totalanspruch an unser Leben. Hat er sowieso. Philipper werden wir das sehen in Philipper 2. Jedes Knie wird sich eines Tages vor ihm beugen. Umso besser, wenn wir es jetzt schon tun. Also der Glaube ist Voraussetzung für geistliche Elternschaft und Bruderschaft. Geistlich darum als Prädikat für diese Predigt. Und lasst mich etwas ganz Banales dazu sagen. Heute Nachmittag, jetzt genau, jetzt in Eidlingen. Ich kann mich selbst nicht zur Welt bringen. Ich kann mich selbst nicht zur Welt bringen. Es gibt wieder diese Heideggersche Formulierung, sich selber und etwas zur Welt bringen, stimmt nicht. Sondern da brauchen wir das machtvolle Eingreifen des dreieinigen Gottes durch den Heiligen Geist wiedergeboren zu werden. Das Einzige, was wir tun können, ist demütig darum zu bitten. Und wenn Sie merken, wenn Ihnen bewusst wird, dass Sie nicht wiedergeboren sind, dann bitte ich Sie von ganzem Herzen, dass Sie das tun, in Bitten darum, dass Sie erlöst werden von Ihrem Elend und wiedergeboren werden, damit Sie geistliche Gemeinschaft erleben dürfen. Das ist die erste Anwendung. Zweitens, keine geistliche Eltern- und Bruderschaft ohne Ortsgemeinde. Keine geistliche Elternschaft und Bruderschaft ohne Ortsgemeinde. Es ist mir ganz wichtig, das zu betonen. Die Gemeinde als örtlicher Ausdruck von Menschen, die erlöst worden sind und anderen Menschen, die das gerne auch wollen oder dazu stoßen, ist das göttlich bestimmte Zuhause für jeden wiedergeborenen Menschen. Das ist ganz wichtig und es ist in der ganzen Welt so und es ist seit allen Zeiten so und es wird auch so bleiben, egal was im Moment uns die Gesellschaft sagt. Onesimus, sehen wir in Kolosser 4, der diente nachher in der Gemeinde von Kolosse. Er war einer der ihren. Also Onesimus war nicht einfach nur ein Mustervorzeigesklave, sondern er wurde vor allem Bruder in einer Ortsgemeinde. Und da fragen Sie mich, aber ich habe keine Ortsgemeinde in meiner Nähe. Dann möchte ich Ihnen gerne nur einen Hinweis geben. Es gäbe noch viele weitere. Ich wundere mich manchmal, dass Menschen so schnell umziehen können wegen ihrer Arbeit. Und ich wundere mich manchmal, dass Menschen sich so schwer zu tun, nicht umzuziehen wegen einer Gemeinde. Lassen Sie mich das einfach mal so stehen lassen. Drittens, danke deinen geistlichen Eltern. Vielleicht sagen Sie jetzt, ich habe ja gar keine geistlichen Eltern. Wer ist das? Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie heute da sitzen, haben Sie ganz bestimmt irgendwelche geistlichen Eltern, nämlich einen Grund, warum Sie Gott hierher, genau hierher geführt hat. Sie hatten Menschen, die Ihnen zumindest eine Einladung gegeben haben. Danken Sie Ihren geistlichen Eltern. Und das vierte und die letzte Anwendung, entwickle ein Anliegen für echtes geistliches Wachstum statt für Selbstoptimierung. Wenn ich heute in Buchläden trete, auch in christliche Buchläden, dann sehe ich fast nur noch Selbstoptimierungsliteratur. Das finde ich mich dauert dieser Reduktionismus. Ich glaube, wenn wir über geistliche Elternschaft und Bruderschaft sprechen, ist das Ziel Multiplikation zu seiner Ehre. Es ist nicht um unser Selbstwillen, obwohl wir und gerade wenn wir die größte Freude darin finden, auch die Erfüllung Gott und anderen zu dienen, es geht um Hinstrichgabe, um einer größeren Sache willen, nämlich seiner Sache. Er hat uns zu seiner Ehre gemacht und es geht um Multiplikation zu seiner Ehre. Manchmal lachen ja meine Kollegen etwas und sagen, seid fruchtbar und vermehret euch. Ja, genau, das war Gottes ursprüngliches Anliegen, nicht nur zahlenmäßig Menschen zu vermehren, sondern auch dadurch Menschen als seine Diener und Anbeter zu gewinnen und dass die ganze Erde voll werde von seiner Herrlichkeit. Das ist ein roter Faden durch die gesamte Heilige Schrift und wir sind Teil dieses Planes. Darum entwickle ein Anliegen für geistlichen Fortschritt oder Fortschritt ist vielleicht das falsche Wort, für geistliches Wachstum eher als für Selbstoptimierung. Und damit möchte ich gerne noch beten mit uns. Vater, von ganzem Herzen danke ich dir für dein heiliges Wort. Es ist nicht Menschenwort, auch wenn es ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Begabungen, Charakteren, zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Kulturen geschrieben haben. Es ist dein Wort und du gibst uns damit alles, was zu einem Leben, zu deiner Ehre notwendig ist. Und ich bin überzeugt und tief, von der tiefen Überzeugung durchdrungen, dass wir dieses Wort brauchen. Bitte wende es durch deinen Heiligen Geist gerade jetzt in uns an. Mach du uns willig, dass wir unser Heil mit Furcht und Zittern wirken, nicht um von dir angenehm zu werden, sondern aus Dankbarkeit, weil du uns wiedergeboren hast zu einer lebendigen Hoffnung, dass wir zur wahren Freude durchdringen können, nämlich dir und anderen zu dienen. Und ich bitte dich, dass diese Woche auch eine Hilfestellung sein kann in dieser Zurüstung. Amen.